Gehaltsverhandlung. Oh, Frauen wollen das in den wenigsten Fällen. Aber ich habe Dr. Martina Pesic kennengelernt und sie macht das mit einer Begeisterung, Authentizität, dass ich sage, sämtliche Menschen, die bisher so Verhandlungstrainings gemacht haben und ich immer eher skeptisch war, Martina kann das. Seien Sie dabei und lernen Sie dazu, wie Frau tatsächlich super gut verhandeln kann. Ich bin Tanja Hermann-Hurzig, Karrierecoach und Expertin für Weiterentwicklung erfahrener Fach- und Führungskräfte. Mittlerweile mit über 30 Jahren Erfahrung im Personalmanagement, zuletzt als Personalleiterin, unterstütze ich Sie dabei, Ihre Karriere gezielt voranzutreiben und entweder in der derzeitigen Situation noch ein bisschen zu optimieren oder tatsächlich, wenn Sie sagen, Sie möchten den Job wechseln, Sie auch hier strategisch zu begleiten. Abonnieren Sie meinen Kanal, aktivieren Sie die Glocke und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Karriere auf das nächste Level heben.
Vielen
Du
Dank.
giltst als führende Expertin, Thought Leaderin, wenn es darum geht, in komplexen Verhandlungen außergewöhnliche und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Ich habe dich tatsächlich, glaube ich, über LinkedIn kennengelernt und das Thema Verhandeln ist bei mir so zwiegespalten und dann habe ich dich so ein bisschen verfolgt. Und habe gesehen, dass wir bei Xing, glaube ich, auf dem Treffen beide einen Vortrag gehalten haben. Und dann habe ich gesagt, Martina muss ich jetzt unbedingt mal kennenlernen. Und wir haben uns tatsächlich in Hamburg kennengelernt. Habe gesagt, okay, ich muss meine Vorbehalte für Verhandlungsmenschen über Bord werfen. Es gibt auch nette, die das anders machen, als ich das vielleicht irgendwie so bisher gewöhnt bin. Und du bist tatsächlich schon seit 17 Jahren unterwegs, unterstützt Unternehmen und Führungskräfte weltweit dabei, Verhandlungen nicht nur zu erreichen, sondern deutlich zu übertreffen. Und so wie ich dich in Hamburg kennengelernt habe, machst du das total souverän. Und das finde ich einfach authentisch. Dazu erzählen wir gleich noch ein bisschen mehr. Du hast mit deiner Promotion zum Thema Emotionen in Verhandlungen wissenschaftlich fundierte Ansätze mit praxisorientierten Strategien und einem wertorientierten Ansatz zusammengeführt. Und das finde ich, glaube ich, so spannend, dass es einfach nicht dieses Verhandeln ist, sondern tatsächlich, und ich glaube, das ist das, was wir Frauen eher machen, mehr in die Emotionen zu gehen. Also, was machst du anders? Bevor ich jetzt endlich mal sage, herzlich willkommen. Du bist mit Value Negotiation unterwegs. Also, das heißt, gemeinsam Werte schaffen und nicht nur Kompromisse finden. Ich habe schon gehört, Kompromiss ist ein Wort, da machst du gleich die Kamera aus, das Mikro aus und läufst weg. Also, von daher, wir gucken gleich mal, was das Wort Kompromisse mit dir macht, sondern tatsächlich über Bedarfsanalysen und innovative Techniken zu gucken, was ist denn so der Verhandlungskuchen, dass beide Seiten einfach aus einer Verhandlung ja, positiv hervorgehen. Du bist auch in der Praxis ganz häufig unterwegs und deshalb habe ich gesagt, lass uns doch einfach mal sprechen. Warum ist es eigentlich, also warum ist dieses Verhandlungsthema von so vielen, außer von dir, gehasst? Herzlich willkommen, liebe Martina.
Vielen Dank auch direkt für diese interessante Frage am Anfang, um dann gleich mal so ein bisschen Negativspektrum aufzumachen, wobei ich das jetzt natürlich auch direkt ins Positive schieben werde. Herzlichen Dank, dass wir hier zusammen sprechen. Warum das so verhasst ist oder warum viele, ich sag jetzt mal einfach Angst vorm Verhandeln haben, ihnen Verhandlung unangenehm ist, ist ja im Grunde genommen, ist in jeder Verhandlung oder besteht ja jede Verhandlung zum großen Teil aus einem Konflikt, ne? Also das heißt, ich möchte etwas, was mir der andere freiwillig erstmal nicht geben möchte. Oder der andere möchte etwas, was ich ihm jetzt nicht geben möchte oder geben kann.
Und das ist ja schon, wenn ich dich da mal ganz kurz unterbrechen darf, das ist ja schon ein Glaubenssatz, der vielleicht gar nicht stimmt. Ja, also es kann ja sogar durchaus sein, dass das überhaupt nicht zur Diskussion steht. Also das ist ja vielleicht auch noch mal so ein Punkt, dass ich immer denke, der will mir das gar nicht geben, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Aber das war jetzt nur wieder was, was mir spontan eingefallen ist.
Genau,
Entschuldigung.
das ist auch, es ist ja auch, nee, also genau, es ist ja auch die Kunst, den anderen dann so zu bewegen oder so zu beeinflussen, dass er einem das gerne gibt und vielleicht sogar
Ja.
freiwillig und sogar erleichtert ist, dass er einem was geben kann, weil er endlich Ruhe hat, ne?
Ja, genau, super.
Hat ja alles seine Vorteile. Man muss den Verhandlungsgegenüber ja immer in Gänze sehen, mit seinen auch persönlichen Themen, mit seinen persönlichen Issues, was ihm wichtig ist, etc. Und deswegen, um auf die Frage davor einzugehen, Verhandlung sind immer auch ein Konflikt. Das heißt, ich brauche, also der andere will mir eigentlich das nicht geben, was ich will. Ich brauche den anderen aber, damit ich das erreichen kann, was ich will. Und jetzt das Wichtige ist in einer Verhandlung, und jetzt kommen wir vielleicht der Sache schon ein bisschen näher, wo es dann wieder positiv wird, es braucht einen Einigungsraum. Das heißt, wenn ich einen Einigungsraum habe, wo die andere Seite grundsätzlich bereit ist, mir zu geben, was ich will und vielleicht auch von mir erhalten kann, was sie möchte, wenn man das schafft, quasi den Fokus weg vom Konflikt hin zum Einigungsraum zu schieben, dann kann man auch eine angenehme Verhandlung haben. Und um das zu erzielen, muss man sich eben auch mit dem anderen beschäftigen. Das heißt, man muss sich mit sich selbst beschäftigen, ne? Und quasi hinterfragen, zum Beispiel, warum will ich etwas? Denn wir steigen ja immer mit einer sogenannten Position rein. Beispielsweise, ich möchte 10% mehr Gehalt. Ich möchte das jetzt unbedingt. Das ist meine Position. Und natürlich ist es wichtig, die andere Seite zu hinterfragen. Warum gibt es mir die 10% nicht? Das ist das eine. Aber bevor ich mit der anderen Seite anfange, sollte ich immer mit mir selber anfangen. Das heißt, selbst hinterfragen, warum will ich genau diese 10%? Worum genau geht es mir? Wofür stehen diese 10%? Stehen die für mich für Anerkennung, für meinen Job? Stehen die für mich für Karrierechancen? Stehen die für mich, naja, wenn ich jetzt die 10% kriege, bin ich automatisch in der nächsten auch quasi Karrierestufe. Ihr merkt schon, es geht in eine Richtung, wo es dann doch vielleicht andere Lösungswege gibt. Zum Beispiel, das Unternehmen hat gerade einfach eine Gehaltssperre. Es passiert nichts. Aber mein Vorgesetzter könnte mich ja trotzdem auf die nächste Karrierestufe schieben, beispielsweise mir den Titel schon mal geben und dann mit einer klaren Vereinbarung eben ausmachen, dass ich eben das Gehalt entsprechend dann im nächsten Jahr kriege. Vielleicht nochmal einen extra Bonus dafür, dass es halt jetzt gerade nicht geht. Ja? Oder Anerkennung, ne? dass ich einfach auch mal offen mit meinem Vorgesetzten spreche und mir diese Anerkennung einfach auch hole, ne? Proaktiv. Oder wenn es dafür stehen soll, dass ich jetzt gerade irgendwie Projekte mache, auf die ich keine Lust habe, also wenn es Richtung Schmerzensgeld geht, dann lohnt es sich vielleicht auch da nochmal zu sprechen, weil viele Vorgesetzte, haben nicht alle Vorgesetzte feine Antennen, und das wirst du, Tanja, wahrscheinlich bestätigen. Da hast du ja auch als ehemalige HR-Chefin eines großen Konzerns durchaus auch deine Erfahrungen gesammelt, dass halt da nicht jeder seine Talente hat, und manchmal muss man auch die Chefs an die Hand nehmen, ne? Und ja, denen einfach auch mal zeigen, Mensch, guck mal, diese Stärken habe ich, das, was ich gerade nicht mache, mache ich, ja, weil was gemacht werden muss. Wir haben aber, schau mal, lieber Chef, wir haben doch so und so viele andere Themen, die mindestens genauso wichtig sind und wo ich meine Stärken viel besser einbauen kann. Also ja, das heißt zum Beispiel, statt irgendwie über Schmerzensgeld zu sprechen, spreche ich darüber, wie ich meinem Chef noch besser helfen kann, indem ich meine Stärken einsetze. Um das beispielsweise nochmal transparenter zu machen, könnte man ja einen Clifton Strengthfinder Test mal machen. Ne? Dass man sagt, Mensch, man macht statt man das jetzt irgendwie an Weihnachten irgendwelche, in Anführungsstrichen, dämlichen Spiele macht, macht man vielleicht einfach gemeinsam so einen Clifton Strengthfinder und diskutiert mal über die Stärken. Also wir hatten das einmal im Team gemacht und ich fand das super. Ne, das muss jetzt nicht Clifton Strengthfinder sein, es kann auch irgendwas anderes sein. Da bin ich mir sicher, dass Tanja ganz viele andere Ideen hat, was man da machen kann. Aber einfach, ihr seht, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man diese Position plötzlich, dadurch, dass ich eben weiß, was meine eigentlichen Interessen sind, mir einfach ganz viele Optionen aufmachen kann, wie ich mit meinem Chef sprechen kann, ja. Oder vielleicht ist eine Gehaltserhöhung gar nicht das Entscheidende, sondern vielleicht geht es mir eher darum, dass ich halt einfach quasi adäquat bezahlt werden möchte für meine Leistungen. Und beispielsweise könnte es auch sein, dass ich sage, okay, das ist in dem Unternehmen geht es gerade nicht gut, dann arbeite ich halt eben 90% statt 100% fürs gleiche Gehalt, ne? Also dann kostet das Unternehmen nicht mehr. Oder ich bekomme ein paar Urlaubstage mehr, etc. Also man sieht, es gibt super viele Möglichkeiten, wie man dieses Thema angehen kann. So, jetzt sind wir bei, und wir sind jetzt gerade nur bei mir selbst, ne? Genau. Bei der anderen Seite ist es ja genauso, ne? Die andere Seite hat ja auch Restriktionen, Möglichkeiten, etc. Wenn sie sagt, 10% gibt's nicht, kann dir gerade gar nichts geben. Ja gut, dann gucken wir einfach, woran liegt das? Willst du mir, also, ne, das muss man natürlich ein bisschen dezent versuchen herauszufinden.
Klar, willst du mir das nicht geben?
Genau. Dass der mich vielleicht einfach scheiße findet, sorry, ne? Also, dass der einfach, dass der meine Leistung nicht sieht, nicht anerkennt, nicht würdigt, ne? Oder hat der wirklich unternehmensinterne Restriktionen, ne? Also, das ist schon nochmal so ein Thema, dem man dann nachgehen muss, um das dann eben auch zu verstehen von der anderen Seite. Und häufig, ne, jetzt habe ich ja gerade aufgezeigt, welche Übungen man machen kann oder wie man das quasi für sich herausfinden kann. Ebenso wichtig ist es eben, der anderen Seite zu helfen, das für sich selbst rauszufinden. Das heißt, die wirklichen Interessen, Beweggründe, Motive auch besser zu verstehen. Das heißt, was ich in der Verhandlung auch mache, und ich mache das sehr subtil, ich sage jetzt nicht ganz plump, ja, super, dass du irgendwie 10% nicht geben willst, du hast eigentlich selber keine Ahnung, warum du das eigentlich machst, sondern ich versuche das mit geschickten Fragen und also wirklich mit geschickten Fragen herauszufinden und die Person dann selber auf die Idee zu bringen. Denn meistens geht es doch der anderen Person genauso wie mir selber. Die mag doch auch keinen Konflikt. Ne? Die möchte ja genau. auch nicht irgendwie.
Die hat schon keinen Bock auf das Gespräch.
Ja. Genau, die hat schon keinen Bock auf das Gespräch.
Ja.
Genau.
Und hast du eine Beispielfrage?
Eine Beispielfrage.
Ja, wenn du sagst, du machst es, genau. Mhm.
Das ist jetzt wiederum sehr situativ. Da gibt es jetzt auch nicht wirklich das One-Size-Fits-All. Also jetzt in diesem Gehaltsthema würde ich einfach sagen, ja, Mensch, hilf mir doch einmal, das besser zu verstehen. Ne? Also dann nimmst du schon mal den Druck raus, indem du sagst nicht, ja, warum willst du mir das geben, sondern du sagst, hilf mir, dich besser zu verstehen oder deine Situation besser zu verstehen. Du sagst, es ist aktuell schwierig. Und da würde ich, das ist jetzt wieder diese kommunikativen feinen Nuancen. Ich sage nicht, du kannst mir das nicht geben, sondern ich sage bewusst, du sagst, das ist aktuell, also es kann sich morgen wieder ändern, das ist aktuell etwas schwierig für dich. Lass mich besser verstehen, woran das liegt. Kannst du mir da vielleicht ein paar Anhaltspunkte geben oder kannst du mir da vielleicht einmal erklären, was denn die Beweggründe sind oder woran das liegt, ne? Oder was, ja.
Ja, genau. Also ne, ich bin ja so ein bisschen geprägt, weil bei René Lézard standen wir vor der Insolvenz und das ist tatsächlich auch in die Insolvenz gegangen. Wenn das jemand sagen würde, würde ich sagen, so, hast du die Zeitung gelesen? Ne? Das wäre, aber das ist natürlich jetzt eine Ausnahmesituation und das ist natürlich nicht bei allen so. Momentan ist es so, dass viele wieder, viele Automobilzulieferer in der Automobilbranche generell ist es momentan schwierig. Was würdest du denn, also ich weiß, dass du so viele unterschiedliche spontane Sätze immer hast, wo ich in Hamburg, als wir da saßen, gedacht habe, Wahnsinn, das ist bei dir echt, dich kann man, glaube ich, im Schlaf fragen. Man muss dir nur so ein bisschen das Beispiel sagen und du bist echt voll drin und kannst dir die verschiedensten Sachen auch vor allen Dingen so, also wirklich so authentisch. Das kommt bei dir dann so raus, wo ich denke so, ja klar, super, super Beispiel. Also wenn es jetzt dem Unternehmen tatsächlich schlecht geht. Was wäre denn da für dich so ein Satz?
Wir tendieren ja, und das ist eben die Krux, ne? Ich würde sagen, 80-90% der Menschen tendieren, bei sich zu bleiben, aus ihrer Perspektive zu sprechen. Das heißt, die interessiert es beispielsweise jetzt nicht unbedingt, dass es dem Unternehmen schlecht ist, die interessiert es, wie viel auf dem Konto landet, für sie selber, ganz persönlich. Ne? Und entsprechend, was dann passiert in so einer Welt, sagen sie, ja, aber ich habe doch jetzt die Wohnung gekauft, ja, aber ich muss doch jetzt irgendwie, das Kind ist jetzt auf der Uni, das ist ja teuer und da muss ich dies und Inflation und überhaupt. Das ist in eurer Welt total relevant. Für den anderen, ehrlicherweise aber nicht, denn dass es jetzt eine Inflation gibt, ist eher schlecht fürs Unternehmen. Dass ihr eine Wohnung gekauft habt, ist euer Privatvergnügen. Bitte nicht falsch verstehen. Ne? Also ich möchte, dass jetzt bei euch die Emotionen hochkommen. Ich möchte euch nur einmal verständlich machen, was die andere Seite denkt und was der Pain der anderen Seite ist. Und wenn ihr dann sagt, ja, aber in meiner Situation, meine Welt, ich brauche, ich will, da fragt sich der andere, okay, habe ich jetzt verstanden? Finde ich ziemlich egoistisch. Hast du dir mal Gedanken gemacht, what's in it for me? Na,
Ja,
also das ist
genau.
wirklich, also jeder am Verhandlungstisch überlegt sich immer erst einmal, what's in it for me? Und das ist eine ganz natürliche Folge. Das heißt, wenn ich meine Needs mit seinen verknüpfen kann, das ist die Königsdisziplin. Das heißt, ihn dazu bringe, mir das zu geben, weil er einen Nutzen hat. Um das zu machen, muss ich aber erst einmal verstehen, was er braucht und wo sein Nutzen liegt. Also wenn er mir jetzt sagt, also wenn mein Chef jetzt mir zum Beispiel sagt, hey, gut, wenn ich angestellt wäre, jetzt habe ich selber angestellt in meinem Unternehmen, aber ich war ja auch mal in der Situation. Wenn mein Chef mir jetzt sagt, Mensch, weißt du, Martina, du siehst doch, liest doch mal die Presse, es läuft schlecht, dann würde ich eher sagen, hast du recht, habe ich gesehen. Wir sind gerade in einer echt blöden Situation. Lieber Chef, ich habe mir genau, weil wir in dieser Situation sind, einmal ganz konkrete Gedanken gemacht, wie ich persönlich dazu beitragen kann, dass wir die Situation verbessern. Was passiert jetzt? Er macht die Ohren auf, wird hellhörig, beugt sich vielleicht sogar körperlich nach vorne, dann merkt ihr, ah, okay, jetzt habe ich seine Attention, jetzt habe ich Neugier gemacht, jetzt habe ich hier ein geöffnetes Fenster, zu dem ich vielleicht einsteigen kann. So. Und dann sollte natürlich entsprechend auch guter Inhalt rüberkommen. Ne? Also das heißt, in dem Fall würde ich sagen, okay, ne, was wir jetzt am dringendsten brauchen, so wie wir es auch besprochen haben, und das klärst du am besten mal beim Lunch oder sonst wie, auch mit anderen, mit dem Vorstand oder mit anderen Kollegen, und findest eben heraus, was die entscheidenden KPIs sind. In dem Fall wäre es zum Beispiel, okay, entweder mehr Umsatz, aber vor allem eben Kosten senken. Ne? Solange dieser Umsatz einfach, entweder ich habe eine brillante Idee, wie ich mehr Umsatz bringen kann, wie ich die Marge erhöhen kann, wenn ich das nicht habe in einer schwierigen Wirtschaftssituation, dann doch zumindest, wie ich die Kosten senken kann. Ne? Und dann sage ich zum Beispiel, Mensch, lieber Chef, ich habe folgende konkrete Idee, wie wir das umsetzen können. Ich glaube, wenn ich dieses Projekt, dann beschreibst du es einmal kurz, umsetze, können wir im Unternehmen 200.000 im Jahr sparen. So, jetzt hast du diese 200.000 Euro etabliert. Du hast ihm quasi, jetzt, und wir sind für uns, jetzt hast du ihm quasi diese Karotte mit den 200.000 Euro, die er einsparen kann, vorgesetzt. So. Und jetzt verbindest du das mit deinem Interesse. Und zwar sagst du, Mensch, ne, das ist, ich habe da total Bock drauf und ich möchte das gerne machen. Ich habe aktuell gerade auch ein bisschen, ne, kognitiv irgendwie so ein bisschen Themen, wie ich das einsortieren kann, weil es muss sich ja für mich auch gut anfühlen. Du musst dir vorstellen, es ist ja wie, wenn wir jetzt hier so ein Highspeed-Auto haben, quasi dem dann einfach quasi
Benzin
fehlt. Genau, das Benzin fehlt dem, ne? Damit das eben das Projekt laufen kann, braucht es Benzin. Und für dieses Benzin wäre eben, keine Ahnung, im Verhältnis dann irgendwie 10.000 Euro mehr oder 5.000 Euro mehr. Und das wäre für mich einfach wichtig, weil ich weiß, ich werde mehr Arbeit haben. Ich weiß, ich werde hier echt nochmal PS auf die Straße bringen müssen. Und ne, je mehr irgendwie reingekippt wird, je mehr Benzin reingekippt wird, idealerweise natürlich jetzt nicht irgendwie so niedrigstufig, sondern eher super. Schneller kann ich natürlich flitzen. Ne? Das wäre natürlich wichtig. Also ihr seht schon, ne, man verbindet das. Das heißt, und dann, wenn er sagt, ja, wir haben kein Geld, dann sagen wir, naja, also verhältnismäßig, ich bringe immer diese Frage, nur für mein Verständnis, worüber sprechen wir hier eigentlich? Ne? Also ich habe ja gerade aufgezeigt, wie wir 200.000 einsparen können und dafür müssen wir ja nur 10.000 investieren in mich.
Genau. Und das finde ich auch total klasse. Also das, was ich daran einfach auch immer schätze, ist, dass du einfach auch immer von beiden Seiten das denkst. Ne? Dass du sagst, also wenn ich dann das machen kann und ich glaube, also das ist das, was ich aus vielen Jahren Personalerfahrung einfach mitbekomme, dass das die wenigsten tatsächlich auch sich vorher überlegen, dass die wenigsten tatsächlich auch sich überlegen, wie kann ich denn tatsächlich was einsparen? Weil wenn es tatsächlich so ist, dass wir dann 200.000 einsparen, dann glaube ich, wäre ich auch die Letzte, die nicht sagt, okay, davon kriegst du einen Bonus. Jetzt nicht alles, ne, weil das bringt dann auch nichts, aber dafür kriegst du einen Bonus und da bin ich total bei dir. Und ich glaube, das ist das, was total vielen so schwer fällt, tatsächlich so Riesenprojekte irgendwie sich zu überlegen, wo man wirklich so unterwegs ist. Die meisten sind dann eher so, dass sie dann sagen, oh, ich habe jetzt irgendwie schon so viel gearbeitet und ich bin irgendwie schon am Anschlag, ich kann nicht mehr, dafür brauche ich jetzt irgendwie mehr Geld, damit ich morgens noch
überhaupt noch aufstehen.
Damit ich überhaupt noch aufstehe. Und dann kommt halt nichts irgendwie im Sinne von, ich habe dafür nochmal was Zusätzliches fürs Unternehmen. Und ich glaube, das sind einfach so das sind so diese Themen, wo es einfach schwierig ist.
Also und auch Tanja, gerade um den Kreis zu schließen, du hast am Anfang gesagt, warum hassen die Menschen Verhandlungen? Warum finden sie es so unangenehm? Schau dir jetzt mal diese konkrete Verhandlung an. Dein Chef steigt ein und denkt sich, oh, wieder so ein Gehaltsgespräch, gar keinen Bock drauf. Und jetzt kommst du rein mit einer Idee, mit der er besser rausläuft als rein. Ich meine, das meine ich mit, du kannst Verhandlungen so beeinflussen, so drehen, dass der andere denkt, wow, was für eine coole Frau, was für eine coole Mitarbeiterin, was für ein cooler Mitarbeiter, der denkt mit, das ist mein Asset und ja, ich freue mich auf jedes Gespräch mit ihm. Ich meine, dass er dann im Endeffekt 10.000 Euro verloren hat erstmal, das sei mal dahingestellt, aber wenn ihr jemand seid, wenn ihr euch zu jemandem auch quasi als jemand positioniert, der wirklich auch strategischer Partner ist, der wertvoll ist, mit dem man sparen kann, mit dem, der wirklich auch mitdenkt und für einen selber mitdenkt. Weil ihr müsst euch überlegen, euer Chef ist ja keine eigenständige Funktion, der ist ja in einem Konstrukt drin, der ist ja auch mit seinen Möglichkeiten, mit seinen Begrenzungen, er hat ja auch Frustration, er hat ja auch Restriktionen, ne? Und das muss man immer bedenken. Und er hat vor allem auch eigene Ziele, die er erfüllen muss. Und er hat vor allem auch diese Gespräche wiederum mit seinem Chef. Das heißt, wenn er vorweisen kann, mein Team hat unter anderem dieses Projekt geschafft, das 200.000 reingespart hat, lieber Chef, deswegen kriege ich jetzt 30.000 mehr Gehalt. Also das muss da schon noch so eine gewisse Spanne sein, damit alle auch ein Häppchen von abkriegen. Ne? Also ihr merkt schon, in welche Richtung das geht. Und wenn ihr schafft, die Ziele eures Chefs mit euren zu verknüpfen und dann so eine elegante Wenn-Dann-Beziehung aufzubauen, nicht drohen, bitte nicht drohen, sondern so eine elegante, so logische Wenn-Dann-Beziehung, so, ne? Damit dieser Karren, dieses Ding auch wirklich rollen kann, brauchen wir einfach natürlich ein bisschen Benzin. Und das dann auch charmant rüberbringt. Und das ist jetzt etwas, was Frauen wahrscheinlich schon ein bisschen besser können als Männer, ja, ne? Einfach auch sympathisch. Also ich sage nicht, dass Männer unsympathisch sind. Bitte nicht verstehen.
Nicht alle.
Aber ich meine jetzt dieses wenig bedrohlich und nett und freundlich mit so einem Augenzwinkern eine völlig absurde Forderung platzieren. Ich glaube, das können Frauen tatsächlich besser und es wird Frauen weniger übel genommen als Männern. Also das ist auf jeden Fall ein Asset. Weshalb wir immer noch am Markt, weshalb es immer noch häufig so ist, dass Männer die besseren Ergebnisse erzielen, liegt einfach daran, dass die Frauen sich nicht trauen, das zu tun. Und ich kann euch sagen, aus meiner Erfahrung, ich hatte noch nie eine Pay Gap. Ich hatte höchstens eine quasi konträre Pay Gap, das heißt, dass ich teilweise besser bezahlt war als männliche Kollegen in der gleichen Position. Aber deswegen, das hängt einfach sehr stark davon ab, wie sehr man sich traut, wie sehr man sich auch traut, an der Grenze zu Unverschämtheit zu agieren. Und da braucht man natürlich sehr viel Fingerspitzengefühl und muss es eben noch mal stärker verknüpfen mit den Zielen, dass er nicht völlig ausflippt und einen rausschmeißt, ne?
Aus dem
Büro. Ne? Und das habe ich noch nie erlebt, dass das passiert ist, sondern erst einmal ein Schock. Aber dann, ne, wenn ich es dann geschafft habe, das zu verknüpfen und das große Ganze, was ich ja eigentlich davor schon aufgebaut habe, war es dann doch nicht mehr so schlimm. Dann ging es. Ja. Ne? Und dann plötzlich hat es dann so ratter, ratter, ratter gemacht, so okay, ich habe eigentlich sogar mehr davon, wenn ich es dir einfach gebe. Oder manchmal, das habe ich auch so angewendet, saß ich mit dem Chef mal 2 Stunden da und ich habe dann immer die Taktik Broken Record angewendet. Ne? Im Endeffekt, und Broken Record mit Empathie und Sympathie kombiniert. Das heißt, immer wieder meinen Punkt gebracht, immer wieder mit anderen Worten, bis er nach 2 Stunden einfach aufgegeben hat, mir das gegeben hat, was ich wollte.
Und also so aus meiner personalen Erfahrung sehe ich tatsächlich auch, also es hängt immer davon ab, für was die Menschen sich bewerben. Also wenn ich in Vorstellungsgesprächen war, würde ich tatsächlich sagen, grundsätzlich sind Männer besser im Verhandeln, weil sie sich mehr trauen oder weil sie es einfach häufig selbstverständlicher durchsetzen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Vertrieb Mitarbeiter eingestellt habe und was weiß ich, ne, ich habe mit verschiedenen 2 Frauen im Gespräch gehabt, dachte ich schon so, wow, cool, ne? Die sind, geben echt Gas und können ja auch verhandeln. Dann kommt ein Mann und dann denke ich so, Respekt, der hat echt nochmal eine draufgelegt. Das ist ja unglaublich und vor allem mit einer Selbstverständlichkeit. Und das ist aber das, was ich bei dir erlebe, dass du, also ne, häufig ist es dann nicht authentisch, sondern mit Druck und häufig auch Erpressung. Ne? Und ich glaube, das ist so das Fingerspitzengefühl. Du schaffst es einfach. Und ich glaube, weil du als Frau da mehr Emotionen machst, nicht umsonst hast du deine Doktorarbeit auch darüber geschrieben, dass du die Leute einfach mit Emotionen auch einfängst. Und dann ist es, glaube ich, eine ganz andere Atmosphäre, in der man unterwegs ist. Und da wirklich, ne, du hast gesagt, du baust es quasi auf und dann fängst du die Leute wieder ein. Und dann ist es so eine Geschichte, die einfach für alle zufriedenstellend ist und du kannst vielleicht auch, also so stelle ich mir das vor, du nimmst die andere Seite mit und sie muss hinterher schmunzeln, dass du ihnen das aus der Rippe gelockert hast. Ne? Also so ist, glaube ich, so das Ende, wo du denkst, wie hat sie das jetzt gemacht? Ja.
Genau, irgendwie bin ich irgendwie, wenn ich mein Geld reinschaue, ist er plötzlich leer, aber irgendwie fühle ich mich trotzdem gut dabei.
Genau. Und ich glaube, du machst es, weil du keine Angst vor Verhandlungen hast, sondern weil du das vielleicht auch so als Ping-Pong-Spiel siehst. Und ich glaube, das ist einfach auch was, was dem Mindset hilft, zu überlegen, wie gehe ich eigentlich in so ein Gespräch rein? Also, ne, will ich jetzt unbedingt das und das haben? Oder lasse ich mich drauf ein, Ping-Pong zu spielen und zu gucken, in welche Richtung laufe ich und was ist vielleicht außer immer nur diesen Schlagabaustausch, was sind denn vielleicht noch Möglichkeiten, ne, wo ich das Spiel einfach noch mal so ein bisschen easier und schon ist es schon ein Wettkampf, aber trotzdem entspannter vielleicht nutzen kann.
Ja, absolut. Also es ist im Endeffekt, Verhandlungen sind wirklich zum großen Teil Mindset. Also Erfolg in Verhandlungen ist basiert wirklich auf Mindset. Na, wenn ich jetzt schon ganz verkrampft reingehe und dann so da sitze und denke so, Gott, am liebsten würde ich eigentlich den Boden aufmachen, verschwinden oder irgendwie jemand anderes für mich einschicken. Auch das gibt's, das mache ich ja auch. Ich gehe ja auch durchaus auch in Verhandlungen im Namen der anderen, also im Namen meiner Klienten. Das ist tatsächlich bei Gehaltsverhandlungen schwierig, gebe ich zu. Also wenn sie digital stattfinden, kann ich als Shadow Negotiator begleiten. Das heißt, wir haben beispielsweise ein gemeinsames Word-Doc und da kann ich dann direkt reinschauen, okay, jetzt sag das, jetzt mach jenes und dann so ganz smooth in die Richtung führen, so wie ich das halt ganz elegant mache. Das geht aber in Persona natürlich schwierig. Wenn ihr im Vorstellungsgespräch dann gegenüber sitzt, das muss man einfach vorbereiten und dann machen wir das in Rollenspielen, ne? Und wie du sagst, es ist einfach dieses Spielerische, dieses, ich sage immer, mit dem Augenzwinkern rein,
Ja,
ne, so ein
genau.
bisschen, dann nimmt es einem auch keiner übel. Denn wenn du so verkrampft drin bist und sagst, ich will
Ja.
jetzt unbedingt und du musst mir das
Genau.
jetzt geben, das wirkt auch nicht cool. Da hat keiner
Ja.
Lust drauf. Keiner hat
Ja.
Lust darauf, gezwungen zu werden, dir etwas zu geben. Jeder hat Lust darauf, es dir A, freiwillig zu geben, B, sich auch noch wie ein Held zu fühlen und dann vielleicht auch noch zu sagen, Mensch, ich kann es halt auch machen. Ne? Also, das ist das Schöne ist, man muss also ein bisschen, es hilft auch wahnsinnig, Menschengefühl zu haben. Also, wenn ich zum Beispiel so einen Narzissten oder so jemand mit einem großen Ego habe, den lasse ich mit dem Gefühl so, oh Mensch, das ist jetzt ein gönnerhafter Typ. Mensch, was bin ich doch für ein toller Typ und ich bin hier am längeren Hebel und ich habe jetzt entschieden, dass sie das kriegt. Ne? Es ist mir egal, wie es entschieden wird, gemacht wird. Hauptsache, das Ergebnis passt für mich. Ne? Und ich
Ja.
glaube, da muss man sich auch so ein bisschen loslegen. Das ist sicherlich auch nochmal ein Thema, was Frauen wiederum besser können als Männer, weil Frauen mit ihrem Ego, also A, entweder sie haben keinen oder B, können damit einfach viel entspannter umgehen und kommen eher vom Ergebnis. Während viele Männer, nicht alle, aber viele Männer einfach so erstmal so ein bisschen die Hackordnung definieren wollen
Ja.
und dann klar machen wollen, dass sie der Held sind und dass sie der quasi Chef sind, auch wenn sie beispielsweise der Bewerber sind am Tisch oder meinen,
Ja.
sie müssten es der anderen Seite beweisen. Dann vor allem Frauen, manche Frauen finden das vielleicht gut, viele Frauen finden das eher als Bedrohung oder unangenehm. Und also wenn ihr jetzt eine Chefin habt, dann sie findet das vielleicht nicht cool und sagt sich, hey, vor allem wenn sie jetzt selber nicht so ein Hau drauf ist, ne, wenn
Ja.
sie sagt, jetzt habe ich hier jemanden, der sich hier aufspielt wie so ein Gockel, das brauche ich nicht, das bringt Unruhe in meine Abteilung und dann sehe ich aus wie so ein graues Mäuschen. Das hilft mir nicht, ne? Das
Ja.
heißt, immer so ein bisschen auch Feingespür haben für den Gegenüber und auch das Auftreten, wenn möglich, ein bisschen adaptieren. Also nicht komplett verstellen, es soll authentisch sein, aber einfach so ein bisschen Feeling haben für die
Ja.
Situation und die Menschen am Tisch, ne?
Ja. Und wenn ich jetzt an Vorstellungsgespräche denke, ist es ja auch immer so, ne, wie dringend brauche ich den Job? Also, ich glaube, das ist einfach auch was vom Mindset, wenn ich eine Stelle habe, wo ich sage, also ich gehe jetzt mal meinen Marktwert testen und gucke mal, was mir jemand anders anbietet, dann bin ich ja vollkommen entspannt und denke mir, ne, also schauen wir mal und ich poke einfach auch höher. Wenn ich tatsächlich, ne, sag so, ich brauche jetzt dringend den Job und oder ich finde dieses Unternehmen super, bitte, 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 lass es funktionieren, dann bin ich ja schon auch wieder in einem ganz anderen Mut und gehe da auch wieder ganz anders rein. Das heißt also, ich glaube, was einfach immer total wichtig ist, ist sich selber zu überlegen, mit welchem Mindset gehe ich jetzt da rein. Und dann vielleicht nochmal, darüber hatten wir uns auch schon mal unterhalten, wenn es tatsächlich um Gehaltsverhandlungen geht, zu überlegen, welche Positionen nehme ich eigentlich ein. Also ich sage immer, überlegt euch was, was so die unterste Schmerzgrenze ist. Überlegt euch was, was irgendwie das ist, wo ihr sagt, das wäre gut, wenn ich damit rausgehe. Und dann noch eine Position, wo ich sage, das wäre echt total cool, wenn das funktioniert. Und du bist ja, glaube ich, immer zwischen den oberen Zweien, sagst du, ne, geh immer nochmal 10,
Einmal
20% über das, damit du, und das finde ich aber eine total wichtige Geschichte, damit du Verhandlung zu dem hast, wo du hin möchtest. Ist immer in diesen blöden KI-Bewerbungsmaschinen, Bewerbermanagementsystemen schwierig, weil ne, da gibst du irgendwas ein und im Zweifel fliegst du halt damit raus. Aber wenn ich in der Verhandlung sitze, kann ich das ja nochmal anders nutzen. Was sind denn da so deine Best-Tipps?
Ja, genau. Also genau, vielleicht mehrere Punkte. Also einmal, ich nenne das den Champagner-Korken-Moment, ne, wo man die Korken knallen lässt. Also wenn man das Ergebnis hat, ne, es gibt irgendwie die Sektflasche, die man öffnet, das ist so das Ziel, das man erreicht, das ist gut. Und dann gibt es den Champagner-Korken-Moment, ne, und sagt, hey, mega, das ist jetzt so cool, dann mache ich jetzt eine Champagnerflasche auf. Selbst wenn ich sie nicht mache. So. Das ist das eine. Also immer eher Richtung Champagner-Korken-Moment fokussieren. Dann das andere, das ist tatsächlich, gerade bei Bewerbungen, die halt sehr automatisiert ablaufen, hat man natürlich immer die Herausforderung, wenn man jetzt da schon zu hoch die Forderung setzt, dass man eigentlich schon rausfliegt und gar nicht mehr ins Gespräch kommt. Wenn man aber zu niedrig ist, dann geht man entweder unzufrieden rein oder hat irgendwie das Gefühl, jetzt habe ich irgendwie hier meine Chancen verspielt, denn wir wissen ja, die Zahl, die genannt wird, da kommt man einfach schwer wieder raus, ne? Es gibt in dem Fall, gibt es einen kleinen Trick oder ne, was man ja anwenden könnte, ist, man gibt eine Zahl an. Also ich würde natürlich immer recherchieren, wo befinden die sich, ne? Und dann natürlich mindestens immer den Durchschnitt angeben. Es darf Durchschnitt plus irgendwie 10%, ne? Also so ein bisschen, ich würde sagen, zwischen 50 und 75%, ne? Weil wir sind ja auch nicht Unterklasse, wir sind Oberklasse. Denn das Problem ist, wenn ihr euch zu günstig verkauft, dann seid ihr auch nichts wert. Das ist ja auch, ne, wenn man irgendwas umsonst kriegt, ist es nichts wert. So. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, ne? Allerdings, ne, es kommt immer darauf an, wie wichtig euch der Job ist. Wenn ihr sagt, boah, den würde ich aber jetzt unbedingt haben, dann würde ich eher schauen, was ist der Schnitt, und dann erstmal im Schnitt reingehen. Das ist auch okay. Aber nicht, ich würde da nicht wirklich drunter reingehen. Das ist schwierig. So, dann seid ihr im Rennen und dann müssen die natürlich eine Bewerbungsunterlage schicken, die überzeugt. Das ist einmal wichtig. Also ich glaube, da bist du quasi, ich glaube, das ist wahrscheinlich sinnvoll, wenn sie mit dir da einmal durchgehen, dass das auch wirklich Hand und Fuß hat, dass man nicht wegen irgendwie einfach schlechten Bewerbungsunterlagen schon rausgefiltert wird. Ich glaube, dass das noch schlimmer ist als das Gehalt. Weil ehrlicherweise, wenn ich einen guten Eindruck von dem Kandidaten habe, dann bin ich immer bereit, 10, 20% mehr zu zahlen, weil ich habe ja super viele Kosten. Ich muss jemanden erst einmal einarbeiten. Du musst da reinkommen. Und wenn ich da eine Fehlentscheidung treffe, ist es viel, viel teurer. Deswegen würde ich
Absolut.
mir an eurer Stelle auch nicht so die Sorgen machen, dass ich nicht eingeladen werde. Viel wichtiger ist, dass der Gesamtauftritt passt und dass ihr gut vorbereitet in so ein Gespräch geht. Und das erstens. Zweitens, würde ich dann immer im Gespräch versuchen herauszufühlen, okay, wie liegen denn die anderen, ne? Und das bitte auch, bevor ihr die Zahl reinschreibt, immer schauen, kenne ich jemanden im Unternehmen, gibt es jemanden, was ist die Benchmark? Da kann man ja auch verschiedenen quasi Plattformen auch sich informieren, wie die Gehaltsrange ist. Wenn man jemanden kennt, der auf der gleichen Position ist oder Nachbarabteilung, das ist Gold wert, einfach mal fragen. Es gibt ja inzwischen auch das Transparenzgesetz, dass man da eben oder viele Unternehmen bieten das von sich aus schon an, dass sie die Gehälter transparent machen. Das heißt, wenn ihr irgendwo Zugriff habt, es kann auch jemand aus einem ganz anderen Bereich sein. Meistens kann man die Gehälter aus dem ganzen Unternehmen einsehen. Also das ist total hilfreich. Und dann, wie gesagt, guckt, dass ihr da im Schnitt bleibt oder zumindest, wenn ihr halt als Junior einsteigt, jetzt nicht gerade das irgendwie Senior-Gehalt schon angebt, weil das ist tatsächlich etwas schwierig. Und dann, wenn ihr im Gehaltsgespräch seid, könnt ihr immer noch sagen, ja, Mensch, ich dachte jetzt, es geht hier um das Grundgehalt. Ne? Also so wie ich das kenne, ist so eigentlich, dass man jetzt nochmal 20% Bonus draufkriegt, das Auto bekommt, 30 Tage Urlaub sowieso. Ihr wisst schon, in welche Richtung das geht, aber plötzlich seid ihr bei 30, 40% mehr. Das ist die Range, in die ihr euch noch bewegen könnt. Und umso besser wird es, wenn ihr sagt, Mensch, ne, also das ist ja für mich so das Grundgehalt gewesen, weil stand ja drin, wie viel Gehalt wollen Sie? Das ist für mich immer Grundgehalt. Ich habe aber folgende Idee. Ich hab mich natürlich mit Ihrem Unternehmen beschäftigt. Folgende drei Ideen habe ich, wie ich dazu beitragen kann, dass das Unternehmen, keine Ahnung, 150.000 mehr Umsatz macht, 300.000 mehr Umsatz macht. Whatever. Es muss schon irgendwie plausibel und glaubhaft sein. Erstmal die Karotte, erstmal eine große Zahl präsentieren und sagen, Und ist natürlich klar, dass ich, mir ist schon noch klar, dass ich dafür dann durchaus auch rennen muss und dass ich das, dass das schon eine Verantwortung ist. Aber keine Angst, ich will da jetzt nicht die Hälfte von haben. Mir reicht irgendwie, keine Ahnung, 10%. Das wäre ein Bonus von irgendwie auf das Gehalt jetzt nochmal 22%. Das wäre etwas, womit ich, womit wir gut zusammenkommen könnten, im Konjunktiv könnten. So, und dann ganz wichtig, Pause machen. Und die andere Seite, erstmal ein bisschen die andere Seite schlucken, atmen lassen, ja, damit ihr das erstmal, dass es einsinkt und dann einfach sprechen lassen. Das ist Schweigen in Verhandlungen, ist eine der wichtigsten Taktiken und das beste Mittel, um souverän rüberzukommen.
Absolut, ja.
Und ich weiß, es fällt vielen schwer, aber probiert es wirklich mal aus. Das ist super wertvoll.
Also das kenne ich auch von der anderen Seite, ne? Dann sagt jemand was und dann gucke ich böse und dann, ah ja, oder ein bisschen weniger.
Ja, genau. Das ist dann so der ganz klassische Flinch, ne? Ich nenne das in der Verhandlungs, quasi in der Verhandlungsforschung wird das Flinch genannt. Und das ist einfach so dieses, ich nenne das immer das bedröppelt reingucken. Ne? Also ich sage jetzt irgendwas, okay, und fange dann irgendwas an zu notieren oder nochmal irgendwie zur Seite den Kollegen nochmal anzugucken mit großen Augen.
Genau, und dann sagt die andere Seite, ach, war das jetzt nicht in ihrem Budget, ne, sondern da einfach mal abzuwarten und zu schauen, was dann von der anderen Seite kommt. Genau. Und das fällt so vielen so schwer. Also ich glaube, das ist einfach, ne, also ich glaube, Vorbereitung, wirklich gute Vorbereitung, die Themen kennen, wissen, wo kann ich tatsächlich was einsparen und dann tatsächlich seinen Marktwert testen oder auch kennen, erst vielleicht testen und dann sich darüber sicher sein und dann im Verhandlungsgespräch auch mal zu schweigen, sind, glaube ich, wirklich so die wesentlichen Sachen, wenn es tatsächlich um Gehaltsverhandlungen geht.
Ja, und dann natürlich, ich meine, das beste Mittel für Souveränität ist, Alternativen zu haben, gute Alternativen. Das heißt, ich weiß, es ist mühsam irgendwie, sich bei anderen zu bewerben. Ich würde aber sagen, ganz ehrlich, wenn das Unternehmen ist, euer Traumunternehmen, wo ihr unbedingt haben wollt, bitte nicht direkt bei dem Unternehmen bewerben, sondern erstmal so 2-3 Testläufe bei anderen haben. Einmal die Souveränität ausprobieren, austesten, die Angebote einsammeln, dann kann man sagen, okay, die bieten mir das. Wenn die mir nochmal einen Schluck mehr bieten oder ich sage, okay, ich bin vielleicht auch bereit, 10% weniger zu nehmen, das ist ja eine individuelle Entscheidung, weil ich sage, das Unternehmen ist einfach cool, da möchte ich unbedingt hin. Ihr werdet ganz anders auftreten, wenn ihr wisst, dass ihr diese Alternativen habt. Das heißt, und ihr habt natürlich auch schon mal Erfahrung gesammelt. Die erste Nervosität, das erste Schiefgehen habt ihr schon hinter euch und dann merkt ihr plötzlich beim zweiten, dritten Gespräch, oh, es läuft ja
es
doch.
Es geht noch.
Genau. Jetzt macht also Spaß und dann geht ihr mit dieser Energie und mit dieser Erfahrung dann in euer echtes Gespräch. Und das ist wirklich wichtig. Auch jeder hat schon mal, also wenn im Berufsleben, jeder hat schon mal mehrere Interviews gehabt. Wenn ihr aber, sage ich mal, 3-4 Jahre irgendwo Unternehmen seid und euch nochmal neu bewirbt, das ist ja einfach 3-4 Jahre her. Das ist nicht mehr frisch. Deswegen auch da würde ich euch empfehlen, 2-3 Gespräche, quasi Warmläufe davor zu haben und dann seid ihr wieder im Saft, dann seid ihr wieder drin und dann zu eurem Wunschunternehmen zu gehen.
Ja. Und dann hat man auch so verschiedene Fragen, die man von verschiedenen Leuten bekommt, ne, unterschiedlich gestellt bekommen und kann nochmal überlegen. Und ich empfehle dann auch immer gerne zu den Karrieretagen zu gehen oder zu messen. Da kann man das ja wunderbar an verschiedensten Ständen üben. Ja, also da kann man von einem zum nächsten Stand gehen und sagen, so, heute mache ich mal einen Tag Vorstellungsgespräche üben.
Ja,
man muss
mega.
Nicht den Namen sagen, ne, sondern man kann ja einfach sagen, ja, vielen Dank, ich melde mich bei Ihnen und man war nie wieder gesehen. Also, ne, von daher, das finde ich auch immer noch mal eine gute Idee. Und von diesen Karrieretagen messen gibt es ja auch wirklich relativ viele übers Jahr verteilt, wo man dann einfach mal üben kann. Genau. Ja, super. Haben wir noch irgendwas vergessen, wo du sagst, das ist noch total wichtig, wenn es ums Thema Verhandeln geht?
Oh, wir haben jetzt, glaube ich, schon sehr intensiv gesprochen. Du hattest es schon einmal an manchen Stellen quasi angesprochen. Das Wichtige ist, das Wichtige für mich, wenn ich in der Verhandlung ist, erst einmal ganz klar meine Ziele zu definieren. Also ne, die meisten gehen in die Verhandlung rein und sagen, ja, ich höre mir das erstmal an. Das ist halt super gefährlich, weil du dann einfach nicht mehr in der Lage bist, dann souverän zu handeln, wenn sich Informationen ändern. Das heißt, du brauchst einen ganz klaren Rahmen. Du brauchst deinen Champagner-Moment, du brauchst deinen Sekt-Moment und du brauchst den Walkaway-Punkt. So, diese drei Punkte brauchst du. Und dann musst du eben verstehen, deine Interessen hinter deiner Position verstehen, damit du Optionen entwickeln kannst mit der anderen Seite. Du solltest dich auf die andere Seite vorbereiten, überlegen, welche Interessen könnte die Person denn dahinter haben und was sind denn die Nachfolgeziele, also was sind denn die Ziele der Person und wie kann ich meine Wünsche, meine Interessen mit denen des Gegenübers verbinden? Und da schon einmal ein paar Ideen durchdenken, ein paar Optionen überlegen und dann ganz wichtig, bevor ich in eine Verhandlung gehe, ganz viele mögliche Forderungen, zusätzliche Forderungen überlegen, die ich sonst reinkippen kann. Das heißt, wenn die vom Gehalt untergehen, vielleicht kriege ich dann Firmenwagen, vielleicht bekomme ich dann nochmal einen Urlaubstag mehr, vielleicht bekomme ich jenes, dass ihr das bereits vorbereitet habt, denn wenn ihr in eine Verhandlung geht, das wird euch nicht, das fällt nicht vom Himmel wie Sterne irgendwie, sondern die müsst ihr einfach vor der Verhandlung vorbereiten. Und wenn ihr da einfach sagt, Mensch, keine Ahnung, was ich da bringen kann, dann holt euch jemanden, holt euch eine gute Freundin, holt euch einen Experten, holt euch
einen Podcast tatsächlich. Also ich habe einen Podcast dazu, was es alles an Benefits geht. Also selbst als Personalleiterin habe ich da mit den Ohren geschlackert, was Michael da noch alles irgendwie auf den Tisch gebracht hat, wo ich dachte, okay, also ne, da muss man auch mal gucken, passt es jetzt ins Unternehmen, aber grundsätzlich die Ideen, was es alles gibt, ja, also da ist echt ein bunter Blumenstrauß, wo man mal gucken kann, was ist in dem Unternehmen und was finde ich vielleicht wichtig und kann das tatsächlich auch da einfach mal mit reintragen und kann sagen, Mensch, also ne, das und das Thema, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, ist es für Sie eine Alternative? Auch das, ne, Sie sparen damit so und so und ich habe aber daran Freude und finde das total klasse.
Mega. Wie heißt der Podcast? Dann
sagt tatsächlich Compensation and Benefits.
Perfekt, okay. Also hört euch diesen Podcast an.
Genau. Verlinkt unten drunter. Ideen und
dann habt ihr das dann für eure Situation. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Idee.
Genau. Ja. Prima, liebe Martina, es war mir wie immer ein Vergnügen. Ich bin froh, dass ich dich nicht auf der anderen Seite sitzen habe, weil du würdest mir alles aus der Tasche ziehen.
Ja, du gibst es mir freiwillig, das ist ja das Schöne. Du freust dich danach noch.
Genau. Es war wie immer ein Vergnügen mit dir und ich sage vielen Dank für deine vielen Tipps und Tricks.
Sehr gerne, liebe Tanja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-horzig.de/Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karriere-Podcast mit Tanja Hermann-Horzig.